Dritter Mose. Heute Abend. Wir fliegen durch die Bibel. So schnell wie noch nie. Wir sind in den fünf Büchern Mose. Ich habe euch wieder was Interessantes mitgebracht. Heute. Wo wir sehen können, dass Gottes roter Faden wirklich durch die Bibel läuft. Es gibt Leute, die beschäftigen sich mit so komischen Dingen. Man hat herausgefunden, dass die, oder ich fange andersrum an, der hebräische Name für die fünf Bücher Mose ist Torah, das Gesetz. Und irgendwelche Verrückten haben herausgefunden, wenn man im ersten Buch Mose zum ersten Tau, zum ersten T geht und von dort immer 49 Buchstaben weiter, kommt genau das Wort Torah heraus. Und es ist noch nichts Auffälliges, es ist eine Spielerei. Das Interessante ist, wenn man zum nächsten Buch geht, dem zweiten Buch Mose, da passiert dasselbe nochmal. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das zufällig passiert, ist ungefähr 1 zu 3 Millionen. Im dritten Buch Mose findet man das Muster nicht, aber im vierten Buch Mose und im fünften Buch Mose findet man dasselbe, nur dass das Wort Tora verkehrt herumgeschrieben ist. Auch in Abständen von 49 Buchstaben. Dann, wenn man zum dritten Buch Mose kommt, da funktioniert das mit den 49 nicht, aber wenn man die Wurzel davon nimmt, 7, da ergibt sich das Wort Yahweh, der Gottesname. So scheint es, dass die Tora, die fünf Bücher Mose, egal von vorne oder von hinten, immer auf Yahweh, auf den Gottesnamen hindeuten. Haben wir gedacht, ist interessant. Wir wissen ja schon alle, was in den ersten beiden Büchern Mose drinnen steht. Das war im ersten Buch Mose. Und wir sehen zuerst vier Ereignisse. Was waren die vier Ereignisse? Wissensfrage zur Flut. Warum hat der Noah nie gefischt? Weil er nur zwei Würmer hatte. Erster Buch Mose, vier Ereignisse. Was kommt danach? Vier Personen. Wer waren die vier Personen? Genau. Ein zweites Buch Mose. Was war im ersten Teil? War der Auszug. Und dann im zweiten Teil, was haben wir da gesehen? Die Organisation der neuen Nation, die ausgezogen ist aus Ägypten. Und da waren zwei Teile, das war das Gesetz und das Heiligtum. Neue Form der Organisation des Gesetzes, der Regierung und eine neue Form der Anbetung der Gemeinschaft mit Gott. Wissensfrage dazu, wer war der größte Gesetzesbrecher in der Bibel? Und alle nochmal diesen. Aufgabe bis nächste Woche. Größte Gesetzesbrecher in der Bibel war der Mose. Erinnert euch, wie er vom Berg heruntergekommen ist und das Volk gesehen hat, wie sie ums Kalb tanzt und er hat die beiden Tafeln mit den Gesetzen zerbrochen. Er hat alle 10 Gesetze auf einmal gebrochen. 2. Mose, der letzte Teil, war eine neue Form der Gemeinschaft mit Gott. Das Heiligtum. Wenn wir im 3. Mose reinschauen, in den ersten Vers, sehen wir, dass es genau eine Fortsetzung ist. So wie auch der 2. Mose eine Fortsetzung war von dem 1. Mose. In Vers 1, und der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelt der Begegnung. Also eine direkte Verbindung. Wir haben das Heiligtum gesehen, die Struktur, das Gebäude, wenn wir so sagen wollen. Und der 3. Mose, der erste Teil von dem Buch, redet jetzt von den Opfern. Und die Opfer, werden wir sehen, ist genauso wie beim Heiligtum. Die sind sehr genau beschrieben. Die mussten auch sehr genau befolgt werden. Wir werden im Kapitel 10 sehen, wenn sich die Priester nicht genau an die Opfervorschriften gehalten haben, dann sind sie gegrillt worden. Das hat ernste Konsequenzen gehabt. Dritte Buch Mose ist ein Handbuch für die Priester. Sie haben täglich Opfer dargebracht. Und dritte Buch Mose, das ist kein beliebtes Buch. Ich weiß nicht, ob das von jemandem von uns das Lieblingsbuch ist. Es ist kein sehr schönes Buch. Es ist ein sehr gesetzliches Buch und ein sehr blutiges Buch. Aber trotzdem ist es sehr wichtig. Ich habe das irgendwo da aufgeschrieben, das Wort Blut kommt 60 Mal vor im dritten Mose, also ein sehr blutiges Buch. Aber auch wichtig, es wird 40 Mal im Neuen Testament zitiert. Mehr als die anderen Bücher. In den fünf Büchern Mose. Dritter Mose spricht von der Heiligkeit Gottes. 150 Mal wird das Wort heilig im Hebräischen verwendet. Das ist für uns im Deutschen verschieden übersetzt, mit heilig oder rein oder absondern. Aber diese Idee von Heiligkeit wird 150 Mal erwähnt. Dritte Mose hält uns wie kein anderes Buch vor Augen die Schrecklichkeit von Sünde. Wir sehen das Blut. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt uns der Römerbrief, das 6. Kapitel. Wir sind geistlich getrennt von Gott. Wir sehen im dritten Mose ein Volk, das geistlich getrennt ist von Gott, von Natur aus. Sünde trennt uns von Gott, zerstört Beziehungen mit Gott, zerstört auch unsere Beziehungen. Und Sünde ist auch schlecht, weil sie uns zerstört. Es passt zu dem blutigen Buch. Wir sind ein blutiges, verletztes Elend. In uns der Sünde hingeben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Gott gibt uns sein Wort oder seine Verhaltensregeln, weil er nicht will, dass wir verletzt werden. Sünde ist teuer, das lehrt uns der dritte Mose. Sünde kostet das Leben. Entweder dein eigenes oder von einem Opfer, von einem Ersatz, von einem Stellvertreter. Für uns entweder dein Leben oder das Leben von Jesus. Sünde ist teuer. Deswegen brauchen wir Jesus. Wenn wir das Kapitel 17 aufschlagen, sehen wir das gleich bildlich vor Augen geführt. Im Vers 11 sehen wir diese zentrale Wahrheit. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich selbst habe es euch auf dem Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Oh. Das war das Zentrale an der Religion Israels, war Blut. Es geht darum, wie ein unheiliges Volk mit einem heiligen Gott Gemeinschaft haben kann, Beziehung haben kann. Aber auch das Zentrale unseres Glaubens ist Blut. Viele Leute reden heute nicht gern drüber, aber es geht darum, was es Jesus gekostet hat, dass er sein Blut für uns vergossen hat. Gott sei Dank im Gegensatz zu den Opfern ein für alle Mal. Wir müssen nicht jedes Mal, wenn wir sündigen, wieder ein blutiges Opfer darbringen. Aber Jesus ist für uns gestorben, sein Werk am Kreuz. Ein blutiges Buch. Das ist abstoßend für uns heute. Es war auch abstoßend für sie damals, wenn sie die Opfer dargebracht haben. Blättern wir gerade eine Seite zurück zum Versöhnungstag. Das war wahrscheinlich das zentralste Opfer, der zentralste Tag im Jahr für die Israeliten. Es war der Tag, wo der hohe Priester in das Allerheiligste hineingegangen ist und dort Sühnung erwirkt hat für das Volk. Hat das Blut des Opfertieres auf die Sühneplatte, auf den Sühnedeckel gespritzt, den wir letztes Mal angeschaut haben am Schluss. Und das hat die Sünden bedeckt. Die Bibel sagt uns, Jesus hat unsere Sünden weggenommen. Das Blut von Tieren konnte unsere Sünden nicht wegnehmen. Aber es hat die Sünde bedeckt. Und wenn wir das jetzt lesen, dann wird uns bewusst, dass es für die Zuschauer ein sehr eindrückliches Bild war. Denen war die Konsequenz ihrer Sünde sehr, sehr klar bewusst, sehr klar vor Augen geführt. Aber Gott sei Dank nicht nur die Sünde, sondern auch, dass es einen Weg für Erlösung gibt. Gott sagt das von Anfang an. 10-mal sagt in dem Buch, und es wird euch vergeben werden. Ist auch ein Bild für Jesus und was er für uns getan hat. Lesen wir im Kapitel 16 vom Vers 5 an. Also wir sind getrennt von Gott, wir brauchen die Rettung. Erinnert euch, das ist der Tag, wo der Hohepriester Sühnung erwirkt für das Volk. Und von der Gemeinde der Söhne Israels soll er zwei Ziegenböcke nehmen für das Sündopfer und einen Widder für das Brandopfer. Wir werden später noch genau die Opfer ansehen. Das Sündopfer soll unsere Sünden wegnehmen, das Brandopfer ist ein Zeichen für Hingabe. Und Aaron soll den Jungstier des Sündopfers, der für ihn ist, herbeibringen und Sühnung erwirken für sich und für sein Haus. Also auch der Priester war ein Sünder, auch der musste Sühnung für sich selbst erwirken. Jesus ist unser großer Hohepriester, der war sündenlos. Der musste nicht Sühnung für sich selbst erwirken. Hebräerbrief Kapitel 10 ist das beste Kommentar zu diesen Opfern. Vers 7. Und er soll die zwei Ziegenböcke nehmen und sie an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor dem Herrn stellen. Und Aaron soll Lose werfen über die zwei Ziegenböcke, ein Los für den Herrn und ein Los für Azazel. Das ist derjenige, der frei sein durfte von diesen beiden Böcken. Einer wurde geschlachtet, der andere geht frei aus. Vers 9. Und Aaron soll den Ziegenbock herzubringen, auf den das Los für den Herrn gefallen ist, und ihn als Sündopfer opfern. Wir lesen vorne, ein Sündopfer, die Ältesten haben stellvertretend für das Volk ihre Hände auf dieses Tier gelegt. War symbolisch dafür, dass die Sünde auf das Tier übergeht, dass sie sich identifizieren mit diesem Opferlamm. Und dann hat die ganze Gemeinde da gestanden, hat zugeschaut. Dann hat der Priester das Tier genommen und hat ihm die Kehle durchgeschnitten. Und sie haben gesehen, wie dieses Blut geflossen ist. Das hat der Priester aufgefangen. Und sie haben gesehen, wie das Tier die letzten Zuckungen gemacht hat und niedergebrochen ist. Sehr eindrückliches Bild von dem, was meine Sünde tut, was auf dieses Tier gelegt worden ist. Ich glaube, es wäre mal interessant, wenn wir gemeinsam auf den Schlachthof gehen würden und wirklich zuschauen. Es würde uns das bildlich vor Augen halten. Aber auch ein Bild für das, was Jesus getan hat, dass es ein Opfer gibt, einen Stellvertreter. Vers 10, und der Ziegenbock, auf den das Los für den Azazel gefallen ist, soll lebendig vor den Herrn gestellt werden, um für ihn Sühnung zu erwirken, um ihn als Azazel in die Wüste vorzuschicken. Lesen wir weiter im Vers 15, und er schlachtete den Ziegenbock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut in den Raum innerhalb des Vorhangs, und tue mit seinem Blut ebenso, wie er mit dem Blut des Jungstiers getan hat, und sprenge es auf die Deckplatte und vor die Deckplatte. Dieser Sühnedeckel. Haben wir letzte Woche gesehen. Und er erwirke Sühnung für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Söhne Israel und wegen ihrer Vergehen nach allen ihren Sünden. Und ebenso soll er für das Zelt der Begegnung tun, das sich bei ihnen befindet, mitten in ihren Unreinheiten. Und kein Mensch soll in dem Zelt der Begegnung sein, wenn er hinausgeht, um Sühnung im Heiligtum zu erwirken, bis er herauskommt. So erwirke er Sühnung für sich und für sein Haus und für die ganze Versammlung Israels. Und er soll hinausgehen zu dem Altar, der vor dem Herrn ist, und für ihn Sühnung erwirken. Und er nehme etwas von dem Blut des Jungstiers und dem Blut des Ziegenbocks und tue es ringsherum an die Hörner des Altars. Und er sprenge etwas von dem Blut siebenmal mit seinem Finger an ihn und reinige ihn und heilige ihn von den Unreinheiten der Söhne Israels. Und hat er die Sühnung des Heiligtums und des Zeltes der Begegnung und des Altars vollendet, dann soll er den lebenden Ziegenbock herbeibringen. Überall wird Blut herumgespritzt, eine sehr blutige Angelegenheit. Vers 21. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und all ihre Vergehen nach allen ihren Sünden. Eine lange Zeit gebraucht, die Sünden von dem ganzen Jahr zu bekennen, stellvertretend für das Volk. Und er lege sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land. Und er schickte den Ziegenbock in die Wüste. Zeichen, dass unsere Sünde entfernt ist, oder dass ihre Sünde entfernt ist durch dieses stellvertretende Opfer. Das gilt auch für uns. Die Bibel sagt uns, dass unsere Sünden so weit von der Osten, vom Westen, bis von uns entfernt sind. Durch das, was Jesus getan hat. Sehr eindrucksvolles Bild. Die Israeliten sind alle da gestanden und haben gesehen, wie ein unschuldiges Lebewesen sterben musste wegen ihrer Schulden. Stellvertretend. Die Sünde ist auf dieses Vieh gelegt worden. Das Vieh ist statt mir gestorben. Und dann ist dieser Azazel, dieses andere Vieh, dieser andere Bock weggeschickt worden, auf dem auch die Sünden gelegt wurden. Die Sünde ist von mir entfernt worden, wegen einem Stellvertreter. Ich bin frei. Und dann hat das Volk gefeiert. Und das Volk war dankbar. Ein sehr eindrucksvolles Bild hier. Das Evangelium wird hier sehr eindrücklich gepredigt. Ich glaube, das ist, was das Abendmahl für uns ist, heute. Wo wir uns auch bildlich vor Augen halten, was Jesus für uns getan hat. Dass er dieses Opfer für uns gebracht hat. Dass er unsere Schuld getragen hat, damit wir frei sein dürfen. Dass er unsere Sünde von uns entfernt hat. Dass er diesen Zorn Gottes für uns ertragen hat. Wenn wir das dritte Buch Mose lesen, das soll uns wirklich eine Abscheu geben gegen Sünde. Und wir sollen auch neu schätzen lernen das Werk, das Jesus für uns getan hat. Erlösung beruht auf Gerechtigkeit. Wenn du gerecht bist, dann bist du erlöst. Dann kannst du Gemeinschaft mit Gott haben. Und wir alle wissen, dass wir aus uns selbst nicht gerecht sind und nicht gerecht werden können. Deswegen brauchen wir Jesus, nur durch das Werk Jesu. Sie anschauen den Zweck. Die jüdische Tradition sagt uns, dass das erste, dass der dritte Mose das erste Buch war, was den Kindern gelehrt worden ist, sodass sie die Heiligkeit Gottes kennenlernen, dass sie das begreifen können, dass Gott ein heiliger Gott ist. Und wir müssen es auch schätzen. Ja, Jesus ist unser Freund, er ist für uns gestorben, wir können jederzeit zu ihm kommen, aber Gott ist heilig. Und wir wollen auch Ehrfurcht haben vor ihm. Und er lehrt uns die Ernsthaftigkeit von Sünde. Das Problem des Menschen ist Sünde. Nicht mangelnde Bildung, wie die Humanisten das sagen, oder mangelnde Erkenntnis, wie die New Ages das sagen. Wir wissen nur nicht, dass wir Gott sind. Wenn wir das entdecken würden, dann wäre alles okay. Nee, unser Problem ist Sünde. Und 3. Mose zeigt uns den Weg, wie wir mit Sünde umgehen können. Bildlich, wie das Volk mit ihren umgegangen ist. Wir haben Jesus natürlich, das ist ein Bild für Jesus. Galaterbrief sagt uns, dass das Gesetz unser Zuchtmeister ist auf Jesus hin. Wenn wir dieses gesetzliche Buch lesen, dann sollten wir zu Jesus rennen. Wir erkennen, wir schaffen es alleine nicht, wir brauchen Jesus. Aber der 3. Mose zeigt uns auch, dass obwohl wir Sünder sind, dass trotzdem Versöhnung möglich ist mit Gott. Das ist ein Buch, das von der Liebe Gottes spricht. Und der Weg, wie wir versöhnt werden können mit Gott, ist durch ein blutiges Opfer. Und durch einen Mittler, einen hohen Priester, der für uns zwischen Gott und uns mittelt. Alles Bilder für Jesus sind. Im zweiten Teil vom 3. Mose betont der 3. Mose uns, dass wir heilig leben müssen. Und außerdem enthält 3. Mose auch das Zivilrecht für Israel mit vielen guten Prinzipien. Wir haben letzte Woche gesagt, das Gesetz gilt für uns nicht mehr 1:1, das Gesetz des Mose, aber sehr viele gute Prinzipien, wie wir gut zusammenleben können. Schauen wir uns auf dem Zettel den Überblick an. In den Kapiteln 1 bis 17. Ist von dem Opfer die Rede. Wie gesagt, 3. Mose ein Handbuch für die Priester, wie sie die Opfer darbringen können. Geht um Opfer, Anbetung, den Weg zu Gott, wie ein unheiliges Volk gereinigt werden kann. ersten fünf Kapiteln sehen wir die fünf Opfer und dann in den Kapiteln 6 bis 17, wie der Priester diese Opfer darbringen soll für die verschiedensten Dinge, die gereinigt werden müssen oder verschiedensten Sünden. Die ersten 17 Kapiteln zeigen uns die Grundlage für Gemeinschaft. Das ist das Opfer. Es ist wichtig, dass diese Reihenfolge da ist. Die Israeliten sind nicht geheiligt worden oder nicht in Beziehung zu Gott gekommen durch diesen zweiten Teil, durch diese ganzen Regeln für ihr praktisches Leben. Wir sehen dieses Muster immer wieder in der Bibel. Im Epheserbrief spricht Paulus drei Kapitel lang von dem, was Gott für uns getan hat. Und dann im Kapitel 4 sagt er, okay, und jetzt wandelt würdig eure Berufung. So auch hier, zuerst das Opfer, zuerst wie wir in Beziehung mit Gott kommen und dann das Ausleben unserer Beziehung mit Gott, das Befolgen, das heilige Leben, das kommt als zweites. Wir können uns die Beziehung zu Gott nicht verdienen, dazu braucht es ein Opfer. Und unsere Heiligung kommt erst nachher, nachdem wir schon Beziehung mit Gott haben. Davon sprechen die der zweite Teil, die Kapitel 18 bis 27, sprechen von unserer Heiligung, unserer Absonderung, unserem Verhalten, unserem Leben mit Gott, wie wir rein und heilig leben können. Erster Teil, die Grundlage unserer Gemeinschaft, das war das Opfer. Zweiter Teil, unsere Verpflichtungen aus der Gemeinschaft. Gott sagt, seid heilig, wie ich heilig bin. Gut, vor zum Kapitel 1. Ersten fünf Kapiteln oder ersten sechs Kapiteln eigentlich sprechen von dem Opfer. Die ersten fünf beschreiben uns die Opfer und dann die nächsten, wie diese Opfer dargebracht werden sollen. Es ist einfach zu merken, jedes Opfer ist in einem Kapitel, also die fünf Opfer sind in den fünf ersten Kapiteln. Das erste Opfer ist das Brandopfer. Kapitel 1, fangen wir bei Vers 3 an. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer von den Rindern ist, soll er sie darbringen, ein männliches Tier, ohne Fehler. Am Eingang des Zeltes der Begegnung soll er sie darbringen, zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen und es wird als wohlgefällig angenommen werden für ihn, um Sühnung für ihn zu erwirken. Wieder die Hand wird auf dieses Vieh gelegt. Zeichen der Identifikation mit ihm. Vers 7. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen Feuer auf den Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf dem Holz zurichten über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und seine Eingeweide und seine Unterschenkel soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Ein Brandopfer ist es, ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Auf dem zweiten Zettel habe ich die ganzen Opfer da nochmal in einer Tabelle drauf. Brandopfer, das Tier ist ganz verbrannt worden. Völlig. Es spricht von völliger Hingabe. Wie schon die ganzen Gegenstände im Heiligtum, sprechen auch alle Opfer von Jesus. Alles in der Bibel weist auf Jesus hin. Und wir können es auch als Bild für unsere Beziehung mit Gott sehen. Jesus hat sich uns völlig hingegeben. Habe ich schon, wie weit haben wir gelesen? Vers 10 lesen wir da weiter. Und wenn seine Opfergabe vom Kleinvieh ist, von den Schafen oder von den Ziegen, als Brandopfer soll er sie darbringen, als ein männliches Tier ohne Fehler. Und er soll es schlachten an der Nordseite des Altars vor dem Herrn. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen sein Blut ringsherum an den Altar sprengen. An der Nordseite des Altars soll er geschlachtet werden. Ist auch interessant. Was war nördlich vom Altar in Jerusalem? Golgatha, wo Jesus für uns gestorben ist, wo Jesus sich uns hingegeben hat, ganz hingegeben hat. Es ist auch wichtig zu sehen, dass das Brandopfer ein freiwilliges Opfer war. Aus freiem Willen hat sich Jesus dem Leiden unterworfen. Für uns. Das zweite Opfer ist im Kapitel 2, das Speisopfer. Das Speisopfer war so eine Opfergabe halt von, aus Weizengrieß, steht hier mit Öl, also so ein kleiner Kuchen. Was daran interessant ist, es durfte nichts Gesäuertes drinnen sein, kein Sauerteig. Sauerteig in der Bibel ist immer ein Zeichen für Sünde. Ein sündloses Opfer, wenn wir so sagen wollen. Spricht von Jesus in seiner Vollkommenheit. Jesus war ohne Sünde. Die Bibel sagt uns, der, der ohne Sünde war, ist für uns zur Sünde geworden und hat für uns Sühnung erwirkt. Für uns spricht dieses Speiseopfer oder für das Volk, für das Hingeben unserer Werke, unserer Hingabe an den Herrn. Die Frucht des Feldes, die Frucht ihrer Arbeit. Kapitel 3, das dritte Opfer, das Heilsopfer oder das Friedensopfer. Da geht es wirklich um Gemeinschaft mit dem Herrn. Da hat ein Israelit ein Grillfest gefeiert mit dem Herrn. Ein Teil ist verbrannt worden, dargebracht worden, in Rauch aufgegangen, das war der Teil für den Herrn und den Rest hat er selber verzehrt. Hat ein Fest gefeiert, Gemeinschaft. Essen, im Alten Testament, auch heute noch in dieser Kultur, spricht von Gemeinschaft. Das ist was sehr Wichtiges. Gemeinschaft mit Gott. Wieder als Bild für Jesus. Jesus ist derjenige, der unsere Gemeinschaft mit Gott ermöglicht. Christus ist unser Heil. Das waren die drei freiwilligen Opfer. Jetzt im Kapitel 4 kommt ein verpflichtendes Opfer. Das Sündopfer. Vers 1, und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage, wenn jemand aus Vergehen sündigt gegen irgendetwas, was der Herr zu tun verboten hat und irgendeines von ihnen tut, wenn der gesalbte Priester sündigt zur Schuld des Volkes, dann soll er für seine Sünde, die er begangen hat, dem Herrn einen Jungstier ohne Fehler als Sündopfer darbringen. Und er soll den Stier, das haben wir im Kapitel 16 gesehen, dieses Sündopfer, und er soll den Stier an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn bringen und seine Hand auf den Kopf des Stieres legen und den Stier vor dem Herrn schlachten. Wieder die Hand auflegen. Identifikation. Das Vieh stirbt für mich. Statt mir. Sündopfer. Sünde ist Sünde, auch wenn sie nicht bewusst ist. Das Sündopfer musste dargebracht werden, auch wenn die Sünde unbewusst begangen wurde. Wenn man später draufgekommen ist, man hat gesündigt, hat man dieses Opfer darbringen müssen. Interessant ist auch der Vers 12. Den ganzen Stier soll er hinausbringen nach draußen vor das Lager an einen reinen Ort, an den Schutthaufen der Fettasche, und soll ihn auf Holzscheitern mit Feuer verbrennen. Auf dem Schutthaufen der Fettasche soll er verbrannt werden. Außerhalb des Lagers. Wo ist Jesus für uns geopfert worden oder für uns gestorben? Er wurde auch hinausgebracht außerhalb der Stadt. Sündopfer spricht davon, dass Jesus für uns zur Sünde geworden ist. Er ist derjenige, der die Schuld der Welt trägt. Das nächste Opfer im Kapitel 5 ist das Sündopfer. Da geht es um konkrete Sünden, um bewusste Übertretungen. Ich weiß, ich soll es nicht tun, aber ich tue es trotzdem. Wenn jemand sündigt, dass er die Stimme der Verfluchung hört und er war Zeuge, sei es, dass er es gesehen oder gekannt hat, wenn er es nicht meldet, dann soll er seine Schuld tragen. Oder wenn jemand was Unreines anrührt und so weiter und so fort, er zählt bestimmte konkrete Dinge auf. Interessant ist auch, dass je nachdem, wie wohlhabend einer war, durfte er verschiedene Tiere darbringen. Je nach finanziellen Möglichkeiten. Aber niemand ist ausgekommen. Es musste ein Opfer für Schuld dargebracht werden. Es war unabhängig von sozialem Status oder von finanziellen Dingen. Niemand kommt aus. Keiner konnte sagen, ah, ich bin arm, ich habe zu wenig Bildung, ich bin in einer schlechten Familie aufgewachsen, ich kann nichts dafür für meine Schuld, ich muss das Opfer nicht darbringen. Na, keiner ist ausgekommen. Es gab keine Entschuldigung. Der Preis für die Sünde musste bezahlt werden. Vers 16, und was er an dem Heiligen gesündigt hat, soll er erstatten und ein Fünftel davon noch hinzufügen und es dem Priester geben. Und der Priester soll Sühnung für ihn erwirken mit dem Widder des Schuldopfers und es wird ihm vergeben werden. Sehen, es wird ihm vergeben werden, wenn er das Opfer darbringt. Aber er muss 20% dazufügen. Wiedergutmachung. Es ist ein Preis zu bezahlen. Und der Herr züchtigt seine Kinder. Ja, es gibt ein Opfer, es wird ihm vergeben werden, aber trotzdem noch 20%, trotzdem ein Effekt der Sünde, eine Auswirkung. Ja, wenn wir zu Jesus kommen, der Herr vergibt uns. Aber trotzdem hat Sünde immer eine negative Konsequenz. Und ich kann Vergebung haben vom Herrn, aber trotzdem an Konsequenzen meiner Sünde tragen müssen. In Kapitel 6 wird uns gesagt, wie diese, also konkret das Brandopfer und das Speisopfer dargebracht werden sollen. Im Vers 6 heißt es, ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden, es soll nicht erlöschen. Das Brandopfer, haben wir gesagt, spricht von der Hingabe Jesu für uns. Und die ist beständig. Die hört nicht auf. Er tritt für immer für uns ein. Dieses Feuer brennt für immer, Tag und Nacht, ist er für dich da. Es ist auch spannend, wenn wir uns hier am Zettel die Reihenfolge ansehen. Für Jesus war es von vorne nach hinten. Jesus hat sich uns völlig hingegeben. Er war vollkommen ohne Sünde und hat für uns Heil erwirkt, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Er ist für uns zur Sünde geworden, er ist gestorben für die Sünde der Welt allgemein und das Schuldopfer. Jesus ist auch für meine konkreten Sünden gestorben. Als er am Kreuz war, hat er gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Konkret die Leute, die ihn hingerichtet haben. Wenn wir uns bekehren oder wenn wir zu Gott kommen, ist es umgekehrt. Wir merken zuerst, dass wir schuldig sind. Meistens an einer konkreten Sünde wird uns bewusst, ah, das war falsch. Und dann, wenn wir weiterschauen, kommen wir drauf, ah, ich bin kein Sünder, weil ich gesündigt habe, sondern ich habe gesündigt, weil ich ein Sünder bin. Ich habe eine sündige Natur. Und dann nehme ich das an, was Jesus für mich getan hat und ich kann Gemeinschaft mit Gott haben. Dann fange ich an, mich ihm hinzugeben. Alles, was ihr tut, tut dem Herrn, die Werke meiner Hände. Und letztendlich die Krönung ist die völlige Hingabe, die vollkommene Hingabe. Wo sind wir in dem Prozess? Du und ich, wo stehen wir in dem Prozess? Haben wir gerade das Heil angenommen, das Opfer von Jesus? Geben wir schon alles, was wir tun, tun wir es für ihn? Haben wir alles ihm hingegeben? Völlige Hingabe? Oder gibt es noch Bereiche, die wir zurückhalten von ihm? Und warum soll ich mich ihm hingeben? Warum sollen wir das tun? Jesus hat gesagt, wer sein Leben verlieren wird, wird es gewinnen. Jesus hat gesagt, wer mein Jünger sein will, soll sich täglich verleugnen und mir nachfolgen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und damit sie Leben in Fülle haben. Jesus sagt, wahres Leben heißt Sterben. Und je mehr wir ihm hingegeben sind, desto glücklicher werden wir in unserem Leben sein und auch in der Ewigkeit. Das ist, was Jesus uns lehrt. Letztendliche Motivation soll natürlich sein, das, was Jesus für uns getan hat, nicht was wir rausbekommen. Aber es macht Sinn, uns ihm hinzugeben. In den Kapiteln 8 bis 10 geht es um die Priester. So dass die Erlösten Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott haben konnten, musste es nicht nur, oder auch aufrechterhalten konnten, musste es nicht nur ein Opfer geben, sondern es musste auch einen Mittler geben, einen Priester. Jesus war beides. Hebräerbrief wieder. Hebräerbrief 10. Kapitel. Jesus war das letztendliche Opfer, das ein für alle Mal sich für unsere Sünden dargebracht hat. Aber Jesus war auch der hohe Priester, der große hohe Priester. Jesus ist unser großer hohe Priester, aber Petrus sagt uns, auch wir sind ein Priestertum. Er sagt, ihr seid ein heiliges Priestertum. Wir sind Teil von seinem Programm. Was macht ein Priester? Ein Priester repräsentiert Gott vor dem Volk. Und das Volk gegenüber Gott. Es betet zu Gott, es bringt die Opfer dar für das Volk. Und dann kommt er raus und verkündigt die Befreiung für Gott. Oder wenn die Leute zu ihm gekommen sind und Fragen gehabt haben, oder zu Gott gekommen sind, ist auch der Priester und hat Gott für das Volk gefragt. Also wir sind ein heiliges Priestertum. Wir dürfen Gott vor den Menschen repräsentieren. Wir dürfen Zeugnis sein für ihn. Und wir dürfen für die Menschen zu Gott kommen. Wir dürfen für sie eintreten. Und das ist ein Vorrecht, dass wir das tun dürfen. Der Paulus schreibt im 1. Timotheus 1,12, er sagt, ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, da ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchem ich der Erste bin. Das Wort ist gewiss unter Annahme wert, dass Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten. Und noch viel mehr, er hat uns in den Dienst gerufen wie den Paulus. Eine Gnade, dass wir dem Herrn dienen dürfen. Ich weiß, ich bin ein Sünder, und es ist ein Vorrecht, dass ich ihm dienen darf. Johannes 15, 16 hat Jesus gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Jesus hat uns erwählt zum Dienst. Er ist unser hoher Priester, aber wir dürfen Teil sein an diesem Programm Gottes. Wir dürfen mit ihm dienen. Die Söhne Aarons waren Priester, durften Gott repräsentieren, weil sie in der richtigen Linie waren, weil sie Nachkommen von Aaron waren. Weil wir Kinder Gottes sind, sind wir auch Priester mit unserem Hohepriester Jesus. Und das war wirklich der einzige Grund, warum die Priester waren, weil sie Nachkommen von Aaron waren. Der einzige Grund, warum wir Gott dienen dürfen, ist, weil wir seine Kinder sind. Wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Wir sind gemeinsam mit ihm in den Dienst gestellt, verbunden mit ihm. Kapitel 9 wird Aaron und seine Söhne in den Dienst eingeführt. Und im Kapitel 10 haben wir gleich eine eindrückliche Warnung als Diener des Herrn, als seine Priester. Fangen wir vielleicht an im Kapitel 9, im Vers 23. Und Mose und Aaron gingen hinein in das Zelt der Begegnung, und als sie herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Das ganze Volk hat die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Und das Feuer im Vers 24 ging vom Herrn aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Feuer vom Himmel. Hat dieses Opfervieh auf dem Altar verzehrt, und das ganze Volk sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Gesicht. Vers 10, Kapitel 10, Vers 1. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer vom Herrn aus und verzehrte sie, und sie starben vor dem Herrn. Wow. Und Mose sagte zu Aaron: Dies ist es, was der Herr geredet hat. Bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt, und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron schwieg. Die beiden haben falsches Feuer dargebracht, haben offensichtlich auch Gott nicht verherrlicht, sondern irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich selbst gezogen. Herr sagt zu Aaron: Ich will geheiligt werden und ich will verherrlicht werden von dem Volk. Sie brachten fremdes Feuer dar. Was ist fremdes Feuer? Wenn Sie weiterblättern im Kapitel 16, was wir schon gelesen haben, im Vers 12 wird uns gesagt, woher sie das Feuer nehmen sollten. Und er nehme eine Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar vor dem Herrn und seine beiden Hände voll von wohlriechendem, kleingestoßenem Räucherwerk und bringe es in den Raum innerhalb des Vorhangs. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor den Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks die Deckplatte, die auf dem Zeugnis ist, bedeckt und er nicht stirbt. Also es geht darum, um dieses Kohlen, glühende Kohlen vom Brandopferaltar draußen vor dem Zelt, in das Zelt, in das Heilige, in den ersten Raum reinzubringen und die auf den Weihrauch, auf den Räucheraltar zu legen. Und das Räucherwerk vor dem Herrn darzubringen. Also das Feuer musste vom Altar kommen. Wovon spricht der Altar? Der Altar ist ein Bild vom Kreuz, von dem, was Jesus für uns getan hat. Das Problem von dem Nadab und Abihu war, dass sie fremdes Feuer dargebracht haben. Haben vielleicht ihr Feuerzeug angezündet, ihren Grillanzünder genommen und auf ihre Räucherpfannen gelegt. Und sind verbrannt worden. Ausgebrannt, wenn wir so sagen wollen. Fremdes Feuer. Falsche Motive. Feuer, das nicht vom Altar kommt, nicht vom Kreuz, nicht von dem, was Jesus für mich getan hat, dass er für meine Sünde gestorben ist, für mich persönlich. Sondern eigenes Feuer. Vielleicht eigene Ambitionen oder ich habe ein Bedürfnis, den Menschen zu dienen. Ich habe ein Bedürfnis, dabei zu sein. Ich meine, das war begeisternd. Feuer vom Himmel verzehrt das Opfer auf dem Altar, die Herrlichkeit Gottes erscheint vor dem ganzen Volk und der Nadab und der Abihu haben gesagt, klasse, ich will auch dabei sein. Ich will dienen. Ich will im Dienst des Herrn sein. Eigene Ambitionen oder vielleicht ein Herz für die Menschen. Ich liebe die Menschen, deswegen möchte ich ihnen dienen. Oder Begeisterung für die Gemeinde. Was immer es ist, fremdes Feuer. Was immer es ist, irgendwann wirst du sterben, wie die beiden. Irgendwann wirst du ausbrennen. Und sagen, die Leute reagieren nicht so, wie ich erwartet habe. Oder sie nehmen meinen Dienst nicht so an. Also tschüss. Ich bin fertig damit. Ich brenne aus. Das Einzige, was unser Feuer am Brennen hält, ist, wenn das Feuer vom Altar kommt. Das Feuer vom Altar uns füllt. Das Werk Jesu, das er für uns getan hat. Jesus ist für mich gestorben. Für mich persönlich. Für den Günther Weber. Er hat am Kreuz den Zorn Gottes für mich aufgenommen, für mich getragen. Ist für mich auf das Holz gelegt worden und hat das Feuer den Zorn Gottes spüren müssen. Für mich, statt mir. Darum geht es im dritten Mose, ein stellvertretendes Opfer. Und das müssen wir begreifen. Das müssen wir verstehen, was Jesus für uns getan hat. Paulus sagt, die Liebe Christi drängt mich. Jesus hat mich so sehr geliebt. Und wenn wir das wirklich verstehen und das in unserem Herzen brennt, dann können wir rausgehen und dienen. Und dann werden wir nicht ausbrennen. Wichtige Lektion hier für alle Priester des Herrn. Und das sind wir alle im 3. Mose 10. In den Kapiteln 11 bis 16 haben wir verschiedene Opfer und Vorschriften zur Reinigung des Volkes. Verschiedene Dinge, da geht es um Essen, um die Leiber, wie die von Aussatz gereinigt werden können und die Opfer, die dargebracht werden müssen dafür. Es geht dann um Häuser, um Kontakte und letztendlich, wie sie als ganze Nation rein werden können. Das haben wir schon gelesen ganz am Anfang im Kapitel 16. Versöhnungstag. Kapitel 17. Geht es um den Ort des Opferns. Da sehen wir den Altar. Der Altar spricht wieder vom Kreuz. Es gibt keinen anderen Ort, wo das Opfer dargebracht werden durfte, als auf dem Altar. Es gibt auch nur einen Ort, wo wir erlöst worden sind. Und das ist das Kreuz Jesu. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Kapitel 17 im Vers 11 sehen wir das Blut, die Heiligkeit des Blutes. Wir haben das schon gelesen. Dann im Kapitel 18 ist der zweite Abschnitt. Der erste Abschnitt war Opfer, Anbetung, zweiter Abschnitt ist die Absonderung oder unser Wandel, unser Leben, unser Heiliges. Kapitel 19, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose, rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Was ist die Motivation, dass wir heilig leben wollen? Seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Wegen dem, wer er ist, wie er ist. Herr, ich liebe dich und ich will so sein wie du. Darum geht's. Verschiedene Regeln hier in diesem zweiten Abschnitt. Sehr gesetzlich. Kapitel 18 bis 20 Regeln, die das Volk betreffen. Kapitel 21 und 22 Regeln, die Priester betreffen. Und im Kapitel 23 sind die Feste für den Herrn. Könnt ihr auf den Zettel anschauen, da habe ich eine Tabelle gemacht für euch auf der Rückseite. Es gab drei Feste, jährliche Feste, es gab noch mehrere, aber jährliche Feste. Im Frühjahr und vier im Herbst. Die drei Feste im Frühjahr, im Monat Nisan, das ist der März oder der April. Das war der erste Monat im religiösen Jahr und der siebte Monat im zivilen Jahr. Wir erinnern uns, als das Volk aus Ägypten ausgezogen ist, beim Passa, hat Gott gesagt, es soll ein neuer Anfang für euch sein, ein neuer Kalender. Das religiöse Jahr hat begonnen mit diesem Monat Nisan, März oder April. Natürlich am 14. Tag zwischen den beiden Abenden sollte das Passa geschlachtet werden. Haben wir letzte Woche angeschaut. Das steht für den Auszug aus Ägypten und dieses Opferlamm. Im 10. bis 14. Tag sind die Lämmer untersucht worden. All diese Feste haben auch wieder eine prophetische Erfüllung. Wie alles in der Bibel. Passa weist natürlich auf Jesus hin. Jesus ist unser Passa. Und auch Jesus ist untersucht worden. Während dieser Zeit. Am 14. am Tag des Passas ist Jesus gekreuzigt worden. Vorher ist er untersucht worden und Pilatus sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Er war sündlos. Und es wurde auch kein Bein an ihm gebrochen. Das haben wir auch schon letztes Mal angeschaut, wo wir über das Passa geredet haben. Dann die Woche nach dem Passa war das Fest der ungesäuerten Brote. Das war dazu da, dass sie sich erinnern an die Eile beim Auszug aus Ägypten. War keine Zeit mehr, um Sauerteig zuzubereiten. Sauerteig ist immer ein Bild für Sünde. Prophetische Erfüllung in Jesus ist, dass er für uns zur Sünde gemacht wurde. Das war einer der verpflichtenden Feste im Jahr. Der Herr hat gesagt, dreimal im Jahr sollen alle männlichen Israeliten vor mir erscheinen. Und dann gab es noch ein Fest am Tag nach dem Sabbat, nach dem Passa. Das Passa war je nach Kalender immer an unterschiedlichen Tagen, aber der Tag nach dem folgenden Sabbat, dem folgenden Samstag, das war also immer ein Sonntag, war das Fest der Erstlinge. Das war ein Erntedankfest für die Gerstenernte, die im Frühjahr war. Und die Erstlinge waren repräsentativ für die ganze Ernte. Auch ein Bild für Jesus. Jesus ist am Morgen nach dem Sabbat von den Toten auferstanden, als Erstling der Erschlafenen. 1. Korinther Kapitel 15. An diesem Tag. Es war der 17. Nisan. Die Bibel sagt uns, der 14. ist Jesus gekreuzigt worden, plus 3 Tage und 3 Nächte. Sind wir beim 17. Da gibt es interessante Parallelen. Jesus ist an diesem Morgen nach dem Sabbat aus den Toten auferstanden, am 17. Nisan. Aber auch der Neubeginn, Auferstehung, der Erstling der Entschlafenen. Aber auch als das Volk Israel das Meer durchquert hat, war 3 Tage nach dem Auszug, auch das war am selben Tag, am 17. Nisan. Ein Neubeginn, ein neuer Anfang für sie. Interessant auch im 1. Mose im Kapitel 8 im Vers 5, es war auch ein Neubeginn der Erde unter Noah. Auch der 17. Nisan. Wieder so ein Zufall. Wir sehen den roten Faden, der durch die ganze Bibel durchgeht. Am selben Tag. Die 3 Feste im Frühjahr haben alle zu tun, prophetisch, mit dem ersten Kommen Jesu. "49 Tage von diesen 3 Festen, das war im Monat Mai, Juni, im Sommer, das Pfingstfest oder das Fest der Wochen. Das war auch ein Erntetankfest für die Weizenernte, die war ein bisschen später. Da wurden unter anderem 2 Schwingopfer dargebracht, 2 Brote als Schwingopfer. Interessant dabei ist, dass die Sauerteig enthalten haben. Und dann dies.
Wie macht man ein Schwingopfer?
Einfach Brote, die vor dem Herrn als Zeichen der Dargebung, der Hingebung geschwungen werden. Ist auch der Tag, an dem das Gesetz gegeben wurde, übrigens. Die Geburt der Nation Israel. Wenn er das nachschaut im 2. Mose im 19. Kapitel. Prophetisch spricht es von der Geburt der Gemeinde. Zu Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen. Die Gemeinde geboren. Gemeinde besteht aus den Juden und den Christen. 2 Brote, die geschwungen wurden. Das Passa war ungesäuert. Das Passa spricht von Jesus, der war sündenlos. Wir sind leider Mitsünder. Also die beiden gesäuerten Brote repräsentieren die Gemeinde. Und auch das war ein verpflichtendes Fest, das Pfingstfest. Gut, und dann im Herbst, September, Oktober, gab es nochmal 3 Feste. Das war erstens das Fest des Lärmblasens. Das war ein Fest der Ruhe und der Erinnerung. Manche Leute vermuten, dass das prophetisch spricht von der Entrückung der Gemeinde. Beim Posaunenschall werden wir alle entrückt werden, verwandelt werden. Am 10. Tag, in diesem 7. Monat, war der Versöhnungstag. Haben wir schon genauer angeschaut im Kapitel 16. Da wurde Sühnung für das Volk erwirkt. Spricht natürlich vor allem von dem Versöhnungswerk, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. aber es gibt auch einen zweiten Teil, nachdem der Hohepriester mit dem Blut des Opfertiers in das Zelt, in das Allerheiligste gegangen ist und es dort auf die Sühneplatte gespritzt hat und Sühnung erwirkt hat für das Volk, ist er herausgekommen und hat die Vergebung verkündet. Das könnte sprechen von der Wiederkunft von Jesus am Ende der Zeit, wo der Hohepriester zurückkommt aus dem Heiligtum. Und dann der 15. bis 21. Tag gab das Laubhüttenfest. Das war ein Erntedankfest im Herbst. Sollte zur Erinnerung dienen an die Wanderung in der Wüste. Da sind die Israeliten rausgegangen und haben in so selbstgebastelten Laubhütten gewohnt. Und das spricht prophetisch vom tausendjährigen Friedensreich. Auch da war Teilnahmepflicht. Feste im Frühjahr sprechen vom ersten Kommen. Frühjahr, Sommer und die drei Feste im Herbst sprechen vom zweiten Kommen Jesu. Das war das Kapitel 23. Kapitel 24, Leuchter und Schaubrote, die ständigen Zeugnisse vor dem Herrn. Was passiert mit einem Gotteslästerer? Kapitel 25, das Sabbat und das Jubeljahr. Das waren eigentlich zusätzliche Sabbate, wenn wir so sagen wollen. Ein 7-Jahres-Sabbat und ein 50-Jahres-Sabbat. Jedes 7. Jahr mussten die Israeliten das Land brach liegen lassen. Dürfen es nicht bebauen. Das war wirklich ein Test für das Volk. Ein Zeichen der Anerkennung, dass Gott Eigentümer des Landes ist. War auch ein Test gegen Habsucht. Ein Test für das Vertrauen. Gott hat gesagt, ich werde euch das Jahr zuvor genug geben, dass ihr überleben könnt. Und es war ein Jahr der Ruhe. Und dann jedes 50. Jahr gab es das Jubeljahr. Es war natürlich auch sein Sabbatjahr, aber im Jubeljahr sind alle befreit worden. Jeder Sklave musste freigelassen werden im Jubeljahr. Oder auch wenn du dein Land oder dein Haus vermietet oder verkauft hattest, oder wenn du in Schulden hattest bei jemandem und du musstest ihm das Land geben, in diesem Jubeljahr, im 50. Jahr, ist das wieder an dich zurückgegangen. War ein Jahr der Befreiung.
Kurz vorher sind die Preise wahrscheinlich gesunken, oder? Weil es, glaube ich, noch ein Goldstück kostet.
Gut, Sie sagen, wenn du ein Haus verkaufst oder vermietest, musste das immer berechnet werden bis zum Jubeljahr. Also du darfst. Und als Zeichen dafür, dass Gott der Eigentümer des Landes ist. Gott wollte nicht, dass das Land von einem Stamm zu dem anderen übergeht oder von einem. Jo, letztendlich Kapitel 26, Segen und Fluch. Die beiden Alternativen. Gehorsam Gottes Wort gegenüber bringt Segen. Ungehorsam bringt Konsequenzen. Wie gesagt, Sünden haben immer negative Konsequenzen. Das ist auch prophetisch interessant, weil in diesem Kapitel, in diesen Folgen des Unglaubens, die übrigens doppelt so lang sind wie die des Glaubens oder des Gehorsams, ist wirklich die Geschichte Israels prophezeit. Das Volk war eben nicht gehorsam, hat das Gesetz nicht gehalten und wir sehen diese Konsequenzen. Gehorsam gegen Gottes Wort bringt Segen, Ungehorsam bringt negative Konsequenzen. Wir treffen die Entscheidung für unser Leben. Ist es Gottes Weg oder mein Weg? Darauf kommt es immer zurück. Segen oder Fluch. Und wie gesagt, der Herr beschützt uns, oder der Herr sagt uns die Dinge, weil er uns beschützen will vor diesen Konsequenzen der Sünde. Und letztendlich Kapitel 27, Gesetz über Gelübde und den Zehnten. Wenn irgendwer Lust und Freude dran hat, könnt ihr das mal genauer durchlesen. Es sind immer tolle Prinzipien drinnen in dem Gesetz, aber es soll uns auch frustrieren, dass wir zu Jesus laufen und dankbar sind für das Opfer, was er für uns dargebracht hat.